Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute hören Sie interessante Beiträge von Studierenden der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Mein Name ist Moritz Matzke und bei mir ist Sanja Padial.
Auch von mir ein herzliches Hallo. Wir haben heute ein buntes Programm an spannenden Themen für Sie vorbereitet. Zum Beispiel erfahren Sie heute, welche Anwendungsbereiche es für Hypnose gibt und was man gegen Heuschnupfen tun kann.
Beginnen wollen wir zunächst mit dem Thema Wegwerfgesellschaft. Haben Sie sich bei Ihrem wöchentlichen Einkauf auch schon mal die Frage gestellt, ob auf den Getränkepreisschildern schon immer Einweg oder Mehrweg stand? Diese Regelung kam mit dem Inkrafttreten des neuen Verpackungsgesetzes zustande. Martha Johansmeier hat sich bei einem der führenden Anbieter auf dem deutschen Verpackungsmarkt schlau gemacht, welche Veränderungen dieses neue Gesetz mit sich bringt.
Der Verpackungshersteller Streif und Helmold aus Braunschweig setzt auf alternative Verpackungslösungen und Entwicklungen. Im Gespräch mit Marketingleiter Oliver Block wird deutlich, wie wichtig diese in der heutigen Gesellschaft sind.
Man kann eben mit Faserguss Kunststoffteile ersetzen. Wir arbeiten aber auch oder experimentieren mit pflanzlichen Stoffen, wie zum Beispiel mit Pilzverpackungen. Man kann Styropor durch Pilzwachstum ersetzen oder auch mit Moos arbeiten oder Verpackungen zum Beispiel mit Pflanzensamen versehen, sodass man die Verpackung dann gegebenenfalls auf den Kompost bringen kann.
In der Entwicklungsabteilung wird schon länger mit Alternativen wie diesen experimentiert. Zu den bisherigen Verpackungslösungen zählt unter anderem das Clearpack, ein Ersatz von Folientransparenten durch recycelbare Materialien. Außerdem das Graspapier, aus Grasfasern statt aus Holz.
Veränderungen waren jetzt gar nicht so stark, weil wir bei Streif und Helmold mit dem Werkstoff Pappe und Papier schon immer mit sogenannten nachhaltigen Verpackungen zu tun hatten. Wir versuchen, entsprechende Lösungen für unsere Kunden anzubieten, indem wir bestehende Kunststoffverpackungen versuchen, durch Papier- oder Pappverpackungen zu ersetzen. Ansonsten versuchen wir, möglichst generell zu ersetzen, also wesentlich höher als die Quote zu arbeiten.
Laut Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit geht es bei dem neuen Verpackungsgesetz darum, Abfälle zu vermeiden und das Recycling zu stärken. Entscheidend seien eine Erweiterung der Pfandpflicht, eine Hinweispflicht auf Mehr- oder Einweg im Handel sowie eine Erhöhung der Recyclingquoten. Die Kontrolle übernimmt die neue Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister. Dafür hat sie das Register Lucid erstellt. Hersteller müssen sich dort registrieren. Verbraucher können die Daten jederzeit einsehen. Oliver Block findet das Verpack-G wichtig, wünscht sich aber noch Verbesserungen.
Natürlich muss sich das Gesetz noch finden. Es gibt viele Unklarheiten. Es sollte auch paraphrasiert werden, sodass der Normalbürger auch versteht, was passiert. Es muss auch konkretisiert werden. Per Saldo ist es für mich ein sehr, sehr sinnvoller, großartiger Schritt, Bewusstsein zu erzeugen für den enormen Müll, der produziert wird.
Es bleibt spannend, ob das Gesetz die angestrebten Ziele erfüllen kann oder nicht. Wichtig ist es, ein Bewusstsein beim Verbraucher zu schaffen. Der Braunschweiger Verpackungshersteller jedenfalls beweist, dass es eine Menge an Alternativen geben kann.
Bewusstsein sollte man ebenfalls für sein Konsumverhalten schaffen. Als Einzelperson kann man mittlerweile sehr viel machen, um die Umwelt zu schützen. Dazu gehört auch ein gewöhnlicher Besuch eines Cafés. Samira Bonneik hat in Wolfenbüttel ein Café besucht, das ausschließlich regionale Produkte verwendet.
Jetzt, da das Wetter wieder zum Draußensitzen einlädt, verschlägt es viele Menschen vermehrt in die Cafés. Mit Freunden einen leckeren Cappuccino trinken oder ein Stück Kuchen in der Mittagspause genießen. In Wolfenbüttel gibt es seit kurzem Kaffeezeit, das mit Frühstücks- und Kuchenangeboten zum Schlemmen verführt. Zudem achtet die Inhaberin bei den Produkten, die sie verwendet, auf Regionalität und Fairtrade.
Es gibt eine Menge tolle regionale Bauern. Unsere Eier kriegen wir aus Großdengte von einem Erlebnisbauernhof, die auch einen mobilen Hühnerstall haben. Also die Hühner haben immer wieder frisches Gras, tolles Futter. Man kann dorthin fahren, sich vor Ort den Hof angucken. Die Milch kriegen wir auch regional in der Nähe von Helmstedt, die uns gebracht wird. Dann haben wir Brot und Brötchen vom Bio-Brotladen in Braunschweig. Ja, regional ist einfach umweltschonender.
Regional klingt für viele erst einmal sehr positiv. Man unterstützt die Bauern in der Gegend. Aber was genau hat das jetzt für einen Einfluss auf die Umwelt? Warum sind regionale Produkte eigentlich umweltschonender?
Ja, regionale Produkte, das bedeutet keine langen Anfahrtswege, also umweltschonend. Es wird nichts transportiert per Flugzeug, kein Kerosin verschwendet und der ökologische Fußabdruck ist damit eben auch sichtbar.
Tatsächlich gibt es immer mehr Menschen, die bei dem Thema Regionalität und Fairtrade umdenken. Auch den Kunden des kleinen Cafés gefällt das. So findet man auf der Facebook-Seite des Kaffeezeits ausschließlich positives Feedback zu den Produkten und dem Konzept dahinter. Beispielsweise schreibt eine Userin: Bio, fair, regional, nachhaltig, plastikfrei. Besser geht es ja wohl nicht. Somit ist klar, wir sind im Wandel. Das Konsumverhalten zu reflektieren und an der einen oder anderen Stelle umweltschonender zu gestalten, fällt den meisten Menschen nicht mehr schwer. Eine Umfrage des Tagesspiegels hat sogar ergeben, dass rund die Hälfte der Deutschen beim Einkauf mittlerweile auf Nachhaltigkeit achtet. Also, wer leckeres Essen mit einem guten Gewissen genießen möchte, kann im Café Zeit in Wolfenbüttel einen Besuch abstatten.
Und wem das immer noch nicht reicht, der hat die Möglichkeit, sich sein Essen selbst zu fangen. Was es damit auf sich hat, hören wir nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder zurück und machen weiter mit dem nächsten spannenden Thema. Sanja, warst du eigentlich schon mal jagen?
Ich war zwar als Kind ganz oft im Wald, aber auf Tiere geschossen habe ich noch nie.
Der nächste Beitrag handelt nämlich von Frauen, die jagen. Das mag ungewöhnlich erscheinen, denkt man bei dem Thema doch zunächst an Männer. Doch das Interesse der Frauen an der Jagd steigt kontinuierlich. Sophie Goes schaut sich das Ganze aus Sicht einer weiblichen Treiberin an.
Also am Anfang war es schon so, da habe ich mich schon erschrocken, wenn irgendwie jetzt so ein Schuss gefallen ist und ich dachte so, jetzt ist bestimmt was passiert. Und am Anfang fand ich schon sehr komisch, ein totes Tier vor mir liegen zu sehen und das dann wirklich so von innen auch zu sehen. Aber irgendwie mit der Zeit hat man so ein Interesse entwickelt und das fand ich irgendwie ganz interessant zu sehen, okay, was ist jetzt da und da ist das Organ und hier ist das Organ.
Leonie Tacke ist 22 Jahre alt und seit circa 4 Jahren geht sie als Treiberin mit auf die Jagd. Sie schließt nicht aus, in Zukunft selbst auch noch ihren Jagdschein abzulegen.
Irgendwann, ja, hat man dann auch mal mit angefasst und auch mal geholfen, aber es hat halt schon ein bisschen gedauert. Ich glaube, bei den Männern ist es vielleicht ein bisschen anders. Bei den Frauen, wir sind ja etwas vorsichtiger, aber mittlerweile macht das echt Spaß.
Das Besondere an der Jagd sei für sie der Zusammenhalt und die Gemeinschaft. Man könne und müsse sich auf alle Beteiligten verlassen. Auf der Jagd müsse man immer aufpassen, denn es kam zum Beispiel auch schon vor, dass ein Tier auf sie zulief, erzählt die junge Treiberin.
Bei Wildschweinen, da bin ich mir manchmal nicht so sicher, weil die laufen wirklich einfach die laufen ja alles um und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Man sollte es halt nicht drauf anlegen. Aber gerade bei so einem Rehwild, die springen eigentlich meistens dann einfach zur Seite, weil die halt sich auch selbst erschrecken. Von daher ist also schon Adrenalin pur, aber man gewöhnt sich dran und man freut sich dann auch mal, wenn man was sieht und halt auch von so nah.
Doch was denkt die 22-Jährige darüber, dass der Anteil der Frauen steigt und wie reagieren aus ihrer Sicht die Männer darauf?
Dass auch die Frauen sich trauen und wirklich sagen, so, ich bin dabei, auch wenn da viele Männer sind, da muss man sich ja auch erstmal so ein bisschen den Platz schaffen. Aber ich finde es eigentlich gut, dass auch Frauen dabei sind und sich das zutrauen, da auch wirklich mitzujagen unter Männern. Aber ich glaube, das klappt auch ganz gut, weil die Männer eben schon so uns sehr Respekt zeigen und wirklich auch normal mit uns umgehen und sehr nett auch sind und das wirklich auch würdigen, dass wir uns die Mühe machen und da auch mitgehen. Und bei den Jagden, auf denen ich war, kann ich mich nicht daran erinnern, dass da jetzt irgendwie mal ein blöder Spruch kam. Ich glaube, es kommt dann eher von den Frauen, dass die dann mal so einen blöden Spruch an die Männer abgeben.
Es wird also deutlich, dass die Jagd heutzutage nicht mehr allein Männersache ist. Letzten Endes scheint die Frage des Geschlechts keine Rolle zu spielen.
Ist jetzt eigentlich egal, ob das eine Frau oder ein Mann macht. Ich meine, die Frauen können auch nicht genauso gut auch sein wie die Männer und können auch genauso gut schießen. Das kann man sich alles irgendwie durch Übung aneignen. Deswegen denke ich nicht, dass da so ein großer Unterschied sein sollte.
Wer häufig in der Natur ist, egal ob zum Jagen oder zum Wandern, ist sicherlich schon einmal mit Pollen oder Gräsern in Berührung gekommen. Der Albtraum eines jeden Allergikers. Was man gegen eine Allergie tun kann, erzählt uns Tanja Holland.
Im Frühling verspüren viele Menschen Schmetterlinge im Bauch. Bei Allergikern kribbelt es allerdings vor allem in der Nase. Verschiedene Gräser und Bäume wie Hasel, Birke oder Erle setzen schon früh im Jahr ihre Pollen frei, unter denen viele Allergiker leiden. Die Apothekerin Caroline Harryhausen sagt:
Die typischen Symptome betreffen immer das Auge und die Nase. Das sind dann juckende oder gereizte Augen mit vermehrter Tränenabsonderung. Bei einer Nase ist es dann meistens ein Kribbeln, das Gefühl von einer verstopften Nase oder auch eine laufende Nase. Es leiden schon viele Leute in der Bevölkerung unter Heuschnupfen, ungefähr 15%.
Heute muss sich niemand mit Allergien oder Niesattacken herumschlagen, sagt die Apothekerin Caroline Harryhausen. Denn es gibt eine große Auswahl an verschiedenen Medikamenten. Sie lindern die Beschwerden, indem sie in den allergischen Prozess eingreifen.
Es gibt zum einen Nasensprays, die man verwenden kann, Augentropfen oder Tabletten, die dann auf den gesamten Körper wirken. In den meisten Formen hat man immer ein richtiges Antiallergikum drin, die die Wirkung von dem Histamin blockiert, was so der Hauptauslöser für die Symptome sind. Dann gibt es noch kortisonhaltige Nasensprays, die allgemein gegen die Entzündung und gegen die Allergiewirkstoffe wirken.
Aber immer wieder stellen Betroffene der Apothekerin die Frage, ob die Stoffe wirklich unbedenklich sind.
Man kann nicht sagen, dass die ungesund sind. Das ist immer so, dass die Dosis das Gift macht. Wenn man die über einen vernünftigen Zeitraum in einer normalen Dosierung nimmt, dann sind die meistens unbedenklich.
Aber es geht auch ganz ohne Medikamente.
Wir raten meistens dazu, dass die Leute ihre Klamotten außerhalb des Schlafzimmers lagern, damit die Pollen, die darin sind, nicht auch noch in der Luft rumschwirren. Dass man eben nur in den frühen Morgenstunden oder in den späten Abendstunden lüftet, also tagsüber wirklich die Fenster geschlossen hält. Außerdem kann man sich dann noch Pollenfilter fürs Auto besorgen oder es gibt noch spezielle Nasensprays und Augentropfen, die Schleimhäute stärken, sodass die Pollen dann gar nicht mehr richtig angreifen können.
Die natürlichste Weise wäre es, sich einer Selbsthypnose zu unterziehen oder mit einem Pollenflugkalender die Blütenzeit im Auge zu behalten.
Ach Moritz, sag mal, wurdest du schon mal hypnotisiert?
Nein, wurde ich nicht und ich habe ehrlich gesagt auch meine Zweifel, ob das wirklich funktioniert.
Dabei ist die Hypnose in Deutschland eine anerkannte medizinische Methode, die häufig unterschätzt wird. In welchen Bereichen die Hypnose angewandt wird und was da eigentlich genau im Körper passiert, erzählt uns Michelle Nold.
Hypnose ist ein Verfahren, in dem eine Trance eingeleitet wird. Die Aufmerksamkeit beschränkt sich dabei stark auf das innere Empfinden, während der Körper äußerlich entspannt. Experten bestätigen, dieser Trancezustand lässt sich tatsächlich therapeutisch nutzen. Doch eine Umfrage in der Braunschweiger Innenstadt zeigt, dass bei einigen Menschen noch Zweifel bestehen.
Für mich selber könnte mir das gar nicht vorstellen. Ich glaube, wenn du dafür nicht bereit bist, dann wird es schwer.
Man kann mit mir alles anstellen. Unter Hypnose werden alle Geheimnisse offenbart. Diese Willenlosigkeit, die ist mir schon sehr, sehr unheimlich.
Heilpraktiker Rüdiger Geißler ist von der Wirkung der Hypnose überzeugt und kann Skeptiker beruhigen.
Der eigene Wille ist weiterhin da. Ich sage immer, der ist so ein bisschen beruhigt. Diese innere moralische Instanz, die ist nicht abgeschaltet. Ich verwende sie hauptsächlich in Bezug auf Ängste, alle möglichen psychischen Krankheiten, Störungsbilder, die mit Ängsten zu tun haben, aber auch in Bezug auf Allergien. Und ich habe immer so das Gefühl, diese Hypnose wirkt wie so ein Katalysator.
Die Anwendungsbereiche der Hypnose sind sehr vielfältig. Ärzte und Therapeuten nutzen sie beispielsweise bei Depression, Burnout, Traumata, Phobien oder Migräne. In der Zahnmedizin benutzt man es vor allem als unterstützendes Verfahren. Typische Indikationsbereiche sind Ängste und Schmerzen, erklärt Dr. Christian Bittner.
Ich als Therapeut benutze die Hypnose, um eigentlich Ihnen bekannte Entspannungszustände bewusst herzustellen. Dann sind eben bestimmte Kritikbereiche im Hirn abgeschaltet oder runtergefahren. Also plötzlich sind Patienten, die Angst hatten, behandlungsfähig.
Dank der modernen Hirnforschung ist die induzierte Trance nachweisbar. Das Frontalhirn zeigt weniger Aktivität als im Normalzustand. Kritisches Denkvermögen und Entscheiden sind deutlich eingeschränkt, erklärt er weiter.
In Elektroenzephalogramm, im EEG, dass beim Patienten im Prinzip exakt dieselben Situationen wie bei einem Schlaf entstehen. Wir haben eine physiologische Veränderung. Wir sehen also, dass der Patient ruhiger atmet, dass der Puls, dass der Blutdruck nach unten geht. Sie sehen also im Prinzip in einer Trance, in einer Hypnose, einen nicht nur geistig, sondern auch körperlich entspannten Patienten.
Visuelle Regionen im Gehirn sowie diejenigen für Empfindungen und Bewegungen sind unter Hypnose aktiv. Der Therapeut führt den Patienten in eine unangenehme Situation, wie eine Prüfung oder eine schmerzhafte medizinische Behandlung, und zeigt ihm, wie er sie angstfrei erleben kann. Dieses neue Gefühl wird im Unterbewusstsein verankert und später in der realen Situation abgerufen.
Ich arbeite ganz gerne da mit den Ressourcen, die der Patient mir bietet. Und meine Aufgabe als Therapeut ist es eigentlich, den Ort so vor dem geistigen Auge des Patienten erscheinen zu lassen, dass er sich den selbst ausmalen kann. Also hier ist die Kunst eigentlich, sich zu reduzieren als Therapeut.
Oft wird davon berichtet, dass das therapeutische Verfahren immer noch um seinen Ruf kämpfen muss, da die Showhypnose das Bild der Hypnose prägt und negativ besetzt.
Showhypnose stört insofern nicht, weil sie den Begriff der Hypnose in einer bestimmten Art und Weise zwar besetzt, aber auch in die Wahrnehmung von Menschen bringt. Also es wird immer dann zum Problem, wenn die Showhypnose in irgendeiner Art und Weise sich nicht an bestimmte Spielregeln hält. Und genau aus diesem Grund muss sich medizinisch angewandte Hypnose ganz klar und deutlich von der Showhypnose abgrenzen.
Dr. Christian Bittner benutzt daher den Begriff der Trance, ein Zustand, der Patienten ermöglicht, unbewusste Potenziale zu nutzen, da der kontrollierte Verstand sie nun nicht mehr blockiert.
Und während wir Sie jetzt versuchen, mit einem musikalischen Einspieler zu hypnotisieren, können Sie sich kurz zurücklehnen und durchatmen. Denn der folgende Beitrag ist nichts für schwache Nerven. Bis gleich. Kommen wir jetzt zu einem sehr ernsten Thema, was die Menschen bewegt. Anfang des Jahres erschütterte ein brutaler Mord in Salzgitter die Anwohner. Das Motiv war die gekränkte Familienehre. In den letzten 4 Jahren gab es allein in Deutschland um die 150 sogenannte Ehrenmorde mit vermutlich hoher Dunkelziffer. Kerem Azin, selbst gebürtiger Salzgitteraner, hat sich mit dem Fall auseinandergesetzt.
Es ist der 26. Januar diesen Jahres. Leicht ein Nieseln und ein kalter Wind begleiten Salzgitter. Die schon so leblose Stadt scheint noch stiller als sonst. Pistolenschüsse durchbrechen die Stille. Man hört Schreien. Ein junger Iraker wurde aufgrund seiner Liebe zu einer Kurdin ermordet. Ihre Familie lauerte ihm auf, verprügelte ihn und richtete ihn mit mehreren Schüssen hin. Tage später liegen Blumen und entzündete Kerzen an dem Straßenfleck, wo er verstarb. Was sich anhört wie der Beginn eines Krimis, ist leider Realität. Das Motiv: Ehre. Was ist hier aber genau passiert? Ein Freund des Verstorbenen schildert die Situation.
Eigentlich, die war Kurde und er war Araber. Und er ist Christ und sie ist Muslim. Und er zu sie, zu ihrer Familie gegangen. Er hatte gesagt, ich will die, ihre Tochter oder so, dann heiraten. Haben die gesagt, nein. Erstmal, wir sind Kurden und du bist Araber und du bist auch Christ und sie ist Muslim. Das klappt gar nicht. Danach hat er das Mädchen zu Hause gebracht bei ihm. Hat er Massage gemacht. Hat er dann Video gemacht in seiner Story, WhatsApp-Story. Das war Freitag. Am Samstag ist er echt gestorben.
Er denkt, dass die Familie das Video gesehen hat. Sie lauten ihm auf dem Parkplatz eines Friseursalons auf. Ein Bruder des Mädchens stellte sich nach dem Mord freiwillig. Was mit dem Mädchen passierte, ist unklar. Warum passiert sowas überhaupt? Jeder normale Bürger schüttelt beim Wort Ehrenmord den Kopf. Spielt der kulturelle Hintergrund oder der Glaube eine Rolle? Ahmet Aydin, türkischstämmiger Germanist und Philosoph. Er studierte Islamwissenschaften und ist Redner in Moscheen für nun 7 Jahre und kennt den kulturellen Hintergrund dieser Taten.
Taten, wo jemand aus Wut über Frau, Ex-Freundin und so weiter handelt, gibt es auch im deutschen Kulturkreis. Das wird dann aber eher Familiendrama genannt. Also das ist einfach ein begrifflicher Unterschied. Selbe Tat, man handelt aus Zorn, Wut, weil man sich in der Ehre verletzt fühlt, aber man nennt es anders. So, das lässt diese Menschen, die aus Wut gehandelt haben, menschlicher erscheinen. Der andere, der Ehrenmord, der wirkt barbarischer, nur durch diesen Begriff.
So viel zu den Begriffen. Weiter erklärt er.
Was jetzt aber verbindet, den muslimischen, in Anführungsstrichen, was man Ehrenmord nennt, und den deutschen oder nicht-muslimischen, ist Folgendes. Beide waren wütend, haben sich in der Ehre verletzt gefühlt. Sie konnten es nicht verkraften, sich von der Frau zu trennen, dass diese Frau mit einem anderen glücklich ist. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn man das jetzt auch auf den muslimischen Background nimmt, was in der Religion keinen Halt hat übrigens. Ein Junge hat eine Schwester, die Schwester hat einen Freund und der mag das nicht und er bringt jetzt beide um. Warum? Er verkraftet es nicht, dass seine Schwester so etwas tut und fühlt sich angegriffen. Er glaubt, er besäße seine Schwester. Das ist seine Vorstellung. Diese irrtümliche Besitzvorstellung ist der Grund für seinen Zorn. Hat keinen Halt in der Religion, nichts. Ist einfach dumm, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Kaum jemand kann das nachvollziehen, aber das ist die Motivation.
Also zusammenfassend kann man sagen, dass Morde nicht mehr als Morde sind. Sei es aus gebrochenem Stolz, dass eine geliebte Person einen anderen mehr liebt, oder die Schwester, die erwarteten Grenzen der Besitzansprüche bricht und dadurch das Ehrgefühl angreift. Selbe Tat, anderes Motiv. Doch hinter beiden, so Ahmet Aydin, versteckt sich einfach ein gebrochenes Ego.
Nach diesem ernsten, aber durchaus wichtigen Thema folgt nun ein Beitrag für Kreative. Einmal jährlich findet in Braunschweig der Handmade-Designmarkt namens Herzensdinge statt. Abseits des maschinellen Mainstreams finden die Besucher hier alles andere als Massenprodukte. Laura Kuhacik hat sich mit 2 Ausstellerinnen getroffen.
Das Arbeitszimmer von Annalena Kaufholz. Links und rechts stapeln sich Kartons mit Stoffen und fertigen Waren. In der Mitte 2 Nähmaschinen. Sie produziert Kinderkleidung und Accessoires und das alles per Hand. Das Motto: Einzigartigkeit. Ein Kontrastprogramm zur Massenware im Internet, betont die Designerin aus Wolfenbüttel.
Also vielen Leuten ist es tatsächlich dann auch wieder zu aufwendig, sich was Eigenes zu suchen. Ja, sie nehmen dann doch lieber die Massenware, weil es ist halt schnell gemacht, schnell zusammengeklickt. Suchen sie halt danach, finden sie, bestellen sie, fertig.
Immerhin könnte der weltweite Bedarf durch das große Angebot im Internet gedeckt werden. Dennoch, immer mehr Menschen schätzen selbst erschaffene Dinge, findet Annalena Kaufholz.
Ich persönlich habe festgestellt, dass viele Leute das gerne anfassen. die Qualität prüfen, wollen die Stoffe anfassen. Denen ist halt wichtig, auch die Sachen anzuprobieren.
Qualität statt Quantität. Danach geht auch Vanessa Neuber-Fengler aus Braunschweig. Viele ihrer Unikate sind aus natürlichen Materialien wie Holz gemacht. Ihre Kunden schauen bewusst danach, was sie kaufen. Sie wollen besondere Produkte.
Individualität, ganz einfach. Man kann Sachen perfekt anfertigen, für dem Kundenwunsch entsprechend. Man kann auf persönliche Vorlieben eingehen. Man kann Kreativität der Kunden auch mit einfließen lassen. Ist halt was ganz anderes als Massenware.
Handgemachte Produkte sind nicht nur einzigartig und individuell, sondern gleichzeitig umweltfreundlicher. Denn statt in großen Fabriken werden die Produkte oft in kleinen Studios oder zu Hause hergestellt. Sie müssen nicht durch die ganze Welt transportiert werden. So sind die Unikate größtenteils regional verortet, sagt Annalena Kaufholz.
Also ich habe wirklich viele Kunden, die mit ihren Kindern kommen, die probieren die Mützen, die Pullis, die Hosen, probieren die dann vor Ort an. Also es ist halt schon, die Leute wollen es ausprobieren.
Gerade die sorgfältige Auswahl von Design, Farbe und Material machen das handgemachte Produkt besonders attraktiv, so die Designerin weiter. Jedes Unikat ist jedoch mit einer Menge Arbeit und Herausforderungen verknüpft.
Auf den Stoffmärkten, da gehe ich auch nicht gerne hin, weil die für diese Stoffmärkte werden die Stoffe produziert in minderer Qualität, damit sie die da billig verkaufen können.
Hinzu kommt der Konkurrenzdruck, den Annalena Kaufholz häufig wahrnimmt. Es gebe zunehmend Leute, die hobbymäßig produzieren, dies jedoch steuerlich nicht angeben, obwohl sie dazu verpflichtet sind. Dadurch werden Vollzeitdesignern, die davon leben müssen, die Preise ruiniert. Das stellt auch die Künstlerin aus Braunschweig vor Herausforderungen.
Im Thema Recycling ist es nicht so einfach, auch Vergleichbares zu finden und immer wieder was Gutes zu finden. Dann ist es natürlich schwer, kleinere Firmen zu finden, die da mitziehen. Alles alleine schafft man oft nicht. Ansonsten ist natürlich, es braucht halt wahnsinnig viel Zeit.
Trotz vieler Hindernisse nehmen Designer immer wieder den Weg auf sich, stellen Unikate her und stemmen sich dem Mainstream entgegen. Und sie hoffen, dass sich der Trend hält.
Und wir drücken natürlich die Daumen, dass das gelingt. Und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen. Moritz, wie hat es dir denn gefallen?
Ja, Sanja, also ich bin schwer begeistert von dem, was ich alles gelernt habe. Wir hoffen natürlich, dass es Ihnen genauso gefallen hat wie uns und dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, wenn die Studierenden ihre spannenden Themen präsentieren.
Wir bedanken uns fürs Einschalten und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.